Die Nachrichten von SRF um 11 Uhr mit Livia Schmid. Ein schweres Erdbeben hat Südostasien erschüttert. Genauer Teile von Myanmar, Thailand und China. Es gibt erste Meldungen über Schäden und es hat offenbar auch Todesopfer gegeben. Bei mir im Studio ist jetzt Sandro Peter aus der Nachrichtenredaktion. Zuerst die Frage, welche Ausmaße hatte denn dieses Beben?
Es hatte eine Stärke von 7,7, das sagen die Erdbebendienste aus den USA und aus Deutschland. Das Beben, das habe minutenlang gedauert. Das Epizentrum war in Myanmar, aber auch im Großraum von Thailands Hauptstadt Bangkok war es noch fast gleich stark zu spüren und eben auch in China.
Kann man denn schon abschätzen, was das Beben angerichtet hat in der Region?
Ja, die Lage ist noch unübersichtlich. Die Meldungen aus dem Gebiet kommen fast im Minutentakt. In Bangkok ist zum Beispiel der Rohbau eines Hochhauses eingestürzt. Dort sollen Bauarbeiter eingeschlossen sein und es soll dort auch Todesopfer gegeben haben. Und auch an zahlreichen weiteren Hochhäusern habe es Schäden gegeben, sagen die Behörden. Und auch aus Myanmar gibt es Meldungen über Todesopfer. Dort sollen Brücken und Gebäude eingestürzt sein, so auch ein Hotel, eine Moschee oder ein Kloster. Wie viele Opfer es aber gegeben haben könnte insgesamt, ist unklar.
Informationen von Sandro Peter aus der Nachrichtenredaktion. Besten Dank. Per Ende 2024 haben mehr Schweizerinnen und Schweizer im Ausland gelebt als noch im Jahr davor. Insgesamt zählte der Bund Ende letztes Jahr knapp 827'000 Auslandschweizerinnen und Schweizer. Das seien rund 13'000 mehr als noch Ende 2023. Damit sei der Anstieg etwas weniger hoch als noch im Jahr davor. Der Bund führt dies auf mehrere Faktoren zurück, etwa auf Schweizerinnen, die sich einbürgern ließen, umgezogen seien oder auf die Differenz zwischen der Zahl von Geburten und Todesfällen. Die meisten der Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, nämlich über eine halbe Million, lebten 2024 in Europa, vor allem in Frankreich, Deutschland und Italien. Bleibt der Blick aufs Wetter. Heute wird es ziemlich sonnig bei 14 Grad. Zunächst liegt allerdings noch Hochnebel. Im Süden ist es oft sonnig bei 20 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF. Verantwortlich Fabian Wüttrich.
SRF 2 Kultur.
Einen schönen Freitagvormittag wünscht Beatrice Kern. Wofür hat der Mensch eigentlich 10 Finger? Damit man möglichst schnell auf der Computertastatur schreiben kann? Nein, um mit allen 10 Fingern kraftvoll in die Klaviertasten zu greifen. Thank you. Das Linus Ensemble hat das Scherzo aus dem Septett A-Dur von Friedrich Kalkbrenner gespielt. Sie sind gerade bei der Vormittagsgymnastik, der Rücken, der muss gestärkt werden, das System angekurbelt. Immer die gleichen Übungen sind dadurch langweilig. Abwechslung wäre da doch was. Haben Sie es schon mal mit Singen probiert?
Singen selber ist natürlich, also man merkt nach einer Stunde Singen, was man gemacht hat. Auch der Körper ist dann wirklich gebraucht.
Singen als Ausdauersport, so erlebt das die Luzerner Sopranistin Regula Mühlemann und setzt jetzt an für die Freitagvormittags-Fitnesseinheit. Die Arie Un motto di gioia mi sento von Wolfgang Amadeus Mozart. Gesungen hat sie die Sopranistin Regula Mühlemann. Umberto Benedetti Michelangeli hat das Kammerorchester Basel geleitet. Thank you. Das Tonhalle-Orchester Zürich unter David Zinman hat den vierten Satz aus der Sinfonie Nummer 3 D-Dur von Franz Schubert gespielt. Alfred Zimmerlin, er verbindet die vielen Facetten des Berufs Musiker auf kreative Weise. Er ist nämlich Komponist, Cellist, Improvisator, Musikwissenschaftler und dann auch noch Musikjournalist. Und mit all diesen Aktivitäten prägt er seit vielen Jahren die Schweizer Musikszene. Jetzt kommt er mit einem neuen Musiktheater auf die Bühne und auch bei dieser Produktion, da spürt man Zimmerlins eigensinnige Kreativität und seinen Drang, hinter die Dinge zu schauen. Erzählt wird die Geschichte eines Verschwindens, einer Selbstauflösung. Alfred Zimmerlin arbeitet dabei mit einem Libretto vom Schweizer Schriftsteller Andreas Neser. Die rhythmisierten Texte, die ertönen auf Hochdeutsch, Schweizerdeutsch und Rätoromanisch und sie verweben sich mit Gesang, Tanz und Video. «Nachts wird mir Wetter», so heißt dieses Musiktheater, ein Abend voller Bilder, Klänge und Emotionen. Das Bühnengeschehen, das wird begleitet von der Kammerphilharmonie Graubünden und dem Ensemble Ö. Die Premiere, die findet morgen, Samstag, in Aarau statt, in der alten Reithalle. «Nachts wird mir Wetter», ein Musiktheater von Alfred Zimmerlin. Die Kammerphilharmonie Graubünden, die Alfred Zimmerlins neues Bühnenstück da spielen wird, ist mit zeitgenössischer Musik vertraut. Hier hören wir das Kammerorchester mit ganz leiser neuer Musik von Thomas Addis zusammen mit der Cellistin Carolina Oehmann. Ganz sanfte Töne von Thomas Addis, der Satz Les Chants aus Lieux Retrouvés. Das Cello bis in die allerhöchsten Töne hat hier Carolina Oehmann gespielt, begleitet von der Kammerphilharmonie Graubünden unter Philipp Bach. Pianist Jeroen van Veen hat dieses Fragment von Max Richter gespielt. Bei Mama ist es doch am schönsten. Das muss sich wohl der Komponist Alexander Glasunow gesagt haben, denn tatsächlich hat er bis weit in seine 40er daheim bei seiner Mama gelebt. Er war damals bereits ein erfolgreicher Komponist, aber eben gelebt hat er mit der Mama, denn da ist es halt einfach doch am schönsten. Und da kommen einem dann solche Melodien in den Sinn, also wenn man Alexander Glasunow heißt zumindest.
Thank you.
total tiefenentspannt durch den Freitagvormittag mit diesem Interludium aus dem Streichquartett Nummer 3 G-Dur, dem Slawischen von Alexander Glasunow. Gespielt hat das hier das Utrecht String Quartett.
Thank you.
Der vierte Satz aus dem Harfenkonzert von Alexander Mosolow. Die Harfe, die hat hier Xavier de Maistre gespielt, begleitet vom WDR-Symphonieorchester unter Nathalie Stutzmann.
SRF 2 Kultur. Tageschronik.
Reaktorunfall. Ja, da denken wohl die meisten an Fukushima oder Tschernobyl. Schreckliche Katastrophen. Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern. Bereits 7 Jahre vor Tschernobyl hat es einen Unfall gegeben in den USA. Bei Harrisburg im Bundesstaat Pennsylvania. Beim Kernkraftwerk Three Mile Island. Da drohte eine nukleare Katastrophe, als genau heute vor 46 Jahren Teile des Reaktorkerns geschmolzen sind. Die Tageschronik von Lara Christen.
Es war in den frühen Morgenstunden, als der damalige Commissioner der zuständigen Atomaufsichtsbehörde, Viktor Gilinski, einen Anruf erhielt. Es sei ihm mitgeteilt worden, dass beim neuen Kernreaktor auf Three Mile Island hohe Strahlungs- und Druckwerte gemessen worden seien, wie er Jahre später in einer New York Times-Doku erzählte.
The technical experts tell you there's got to be something wrong with the meters.
Die technischen Experten sagten, dass wohl mit den Messgeräten etwas nicht stimme. Sie würden nicht richtig funktionieren. Aber es stellte sich heraus, dass die Messgeräte stimmten. Das Kühlsystem des Reaktors war ausgefallen und radioaktiver Dampf entwich in die Luft, wie CBS damals berichtete.
At about 4 o'clock this morning, two water pumps that help cool reactor number 2 shut down. Officials say some 50 to 60,000 gallons of radioactive water escaped into the reactor building. Steam escaped into the atmosphere and radiation was detected as far as a mile away.
50.000 bis 60.000 Gallonen, also über 190.000 Liter radioaktives Wasser, seien in das Reaktorgebäude geflossen und radioaktive Strahlung wurde bis zu einer Meile entfernt registriert, so CBS. Hinzu kam eine Wasserstoffblase, die sich bildete. Sie schürte die Angst vor einer Explosion. Das Gas der Blase freizusetzen wäre für denjenigen, der das Ventil geöffnet hätte, ein Todesurteil gewesen. Dennoch gab es damals einen schockierenden Vorschlag, sagte Gilinski im Interview.
It was suggested to my amazement and horror that we send in terminal cancer patients. The idea of the men in white lab coats were supposed to know. And they're standing there scratching their heads. That, I think, shook the public.
Sagte Gilinski in der Doku. Zwischenzeitlich sei diskutiert worden, dass man Krebspatienten im Endstadium hinschicken solle. Die Vorstellung, dass die Männer in den weißen Labormäntel eigentlich wissen sollten, was zu tun ist, einfach nur da gestanden und sich am Kopf gekratzt hätten, das habe die Öffentlichkeit geschockt, so Gilinski. Es hagelte auch Kritik, was die Informationspolitik der zuständigen US-Behörden betraf. 2 Tage nach dem Unfall wurden Schwangere und kleine Kinder aufgefordert, die nähere Umgebung des Kraftwerks zu verlassen. Schätzungen zufolge sind zwischen 140.000 und 200.000 Menschen zeitweise geflohen oder wurden evakuiert. Schlussendlich konnte 5 Tage nach dem Vorfall das Kühlsystem wieder in Gang gesetzt und der Reaktor verschlossen werden. Ob der Reaktorunfall von Three Mile Island zu Gesundheitsschäden geführt hat, ist bis heute umstritten. Die große Katastrophe war zumindest ausgeblieben. Doch die Angst vor Atomenergie stieg. In den folgenden Monaten gab es weltweit Demonstrationen, wie etwa in Belgien, Italien und Spanien, wie die SRF-Tagesschau Ende 1979 berichtete.
Besonders groß war die Protestwelle in Deutschland. Dort demonstrierten Zehntausende. Groß auch die Proteste in Frankreich. In der Schweiz nahm der Protest gegen die Atomenergie im Herbst sogar kriminelle Formen an. In Gösgen wurde ein Wetterbeobachtungsmast gesprengt. Aber auch Kaiser Augst und Graben waren Ziele von Sprengstoffanschlägen.
Derweil ging es beim Kraftwerk Three Mile Island an die Aufräum- und Reinigungsarbeiten. Diese dauerten über 10 Jahre und kosteten etwa 1 Milliarde US-Dollar. 2019 wurde die Anlage stillgelegt. Doch ab 2028 soll das Kraftwerk wieder ans Netz gehen. Es soll für ein KI-Rechenzentrum von Microsoft Strom liefern.
Thank you.
Vier Sätze aus der Suite für Orchester D-Moll von Johann Josef Fuchs. Lorenz Duftschmidt hat den Armonico Tributo Austria geleitet. Das haben Sie vermutlich in den Nachrichten gehört. Heute hat es heftig gebebt in Südostasien. Man erwartet tausende Tote. Schreckliche Nachrichten. Das war übrigens am Tag, als Antonio Vivaldi auf die Welt gekommen ist, ziemlich ähnlich. Damals am Tag seiner Geburt, da hat es ein heftiges Erdbeben gegeben in Venedig. Was für ein Einstieg ins Erdenleben. Die Eltern von Antonio Vivaldi, die haben ihren frisch geborenen Sohn sofort taufen lassen. Gut verständlich, wenn das Leben gerade so wortwörtlich durchgerüttelt wurde. Antonio Vivaldi, das Erdbebenkind. Es hat dann später im Leben Musik geschrieben, Musik. Diese hier.
Thank you.
Die Sonate F-Dur Opus Nummer 1, Nummer 5 von Antonio Vivaldi. Enrico Gatti hat hier das Ensemble Aurora geleitet.
Was lesen? Welches Buch als nächstes kaufen? Die SRF Literaturredaktion hilft.
Eine packende Geschichte.
Ein kleines Meisterwerk.
Wunderbares Buch.
Lakonisch und tiefgründig.
Eine wunderschöne Momentaufnahme des Lebens.
Jeden Monat wählt eine 50-köpfige Jury aus Kritikerinnen, Buchhändlern, Bibliothekarinnen und anderen Vertretern aus der Literaturwelt die 5 besten Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt. Mit besonderem Fokus auf Literatur aus der Schweiz.
Diese Erzählerin hätte man gerne zur Gefährtin.
Buchstabenmagie auf engstem Raum.
Muss man gelesen haben.
Eine fesselnde Lektüre.
Die SRF-Bestenliste finden Sie auf srf.ch/literatur. Und hier am Radio reden wir über die 5 Bücher des Monats am Sonntag um 11 auf SRF 2 Kultur.
Die Ouvertüre zur Oper Orfeo et Euridice von Christoph Willibald Gluck. John Elliott Gardiner hat die English Baroque Soloists geleitet. Einen schönen Mittag mit SRF 2 Kultur.
Die Nachrichten von SRF um 12 Uhr mit Livia Schmidt. Ein schweres Erdbeben hat Teile von Myanmar, Thailand und China erschüttert. Es hat schwere Schäden angerichtet und Todesopfer gefordert. Einzelheiten von Sandro Peter.
Das Beben hatte eine Stärke von 7,7. Das sagen die Erdbebendienste aus den USA und Deutschland. Das Epizentrum lag in Myanmar. Aber auch im Großraum von Thailands Hauptstadt Bangkok war es fast gleich stark zu spüren. Dort leben mehr als 17 Millionen Menschen. Die Informationen über Schäden und Opfer sind unübersichtlich. In Bangkok ist zum Beispiel der Rohbau eines Hochhauses eingestürzt. Dabei sollen Bauarbeiter eingeschlossen worden sein. Die Behörden sagen, es habe in der Stadt mindestens 3 Todesopfer gegeben. Auch seien weitere Hochhäuser beschädigt. Auch aus Myanmar gibt es Meldungen über Todesopfer. Dort sollen Brücken und Gebäude eingestürzt sein, so auch ein Hotel, eine Moschee oder ein Kloster. Und auch aus China gibt es Meldungen über zerstörte Gebäude. Wie viele Opfer es insgesamt gegeben haben könnte und wie groß das Ausmaß der Schäden in der Region ist, ist aber unklar. Das eidgenössische Außendepartement schreibt, es habe derzeit keine Informationen über betroffene Schweizerinnen und Schweizer. Die Abklärungen vor Ort seien im Gang.
Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen sollen verstärkt an Hochschulen studieren. Der Bund und die Universitäten haben dazu ein Pilotprogramm gestartet. Diese sei auch eine Maßnahme gegen den Fachkräftemangel, heißt es in einer Mitteilung. Unterstützt werden verschiedene Projekte an Hochschulen und Universitäten, die Interessierte mit Potenzial auf ein Hochschulstudium vorbereiten. Dazu gehören beispielsweise Intensivsprachkurse. Das Staatssekretariat für Migration unterstützt das Vorhaben bis 2028 mit 1,5 Millionen Franken. Eine Obergrenze für Löhne und Boni von Chefs des Schweizer Energiekonzerns Axpo. Die Aargauer Regierung unterstützt dieses Anliegen von verschiedenen Parteien aus dem Grossen Rat. Sie fordern einen Maximallohn von 1 Million Franken. Damit die Löhne begrenzt werden können, müsse sich der Kanton Aargau mit den anderen Aktionären absprechen, also